Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zwei Minuten nach elf. DRS2 Reflexe. Medienwandel und Kulturkritik. Von der Überlebensfähigkeit des Qualitätsjournalismus handelt unsere Serie in Reflexe und in Kontext in dieser Woche. Heute hören wir hier in Reflexe Michael Sennhauser im Gespräch mit Andreas von Gunten, dem Verlagsleiter der Zürcher Blockwerk AG. Die beiden sprechen über die Chancen und Gefahren, die Mitmachjournalismus und Netzkommentare für die traditionellen Medien bereithalten.
Andreas von Gunten, Sie sind Verlagsleiter von Blockwerk AG in Zürich. Und da muss ich gleich noch etwas vorausschicken. Mein Bruder Peter Sennhauser ist Chefredaktor von Blockwerk AG in Zürich. Dass ich das Gespräch trotzdem selber mit Ihnen führe, liegt einfach daran, es gibt gar keine Alternative. Blockwerk ist der erste und einzige solche Verlag in der Schweiz. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie gleich mal erklären könnten, was macht denn Blockwerk AG? Wie unterscheidet sich die Blockwerk AG von einem traditionellen Verlag?
Nun, ich würde sagen, der wichtigste Unterschied ist, dass wir unsere Inhalte nur online publizieren. Also das heißt, alles, was wir produzieren, wir haben genauso wie alle anderen Verlage eine Redaktion, wir produzieren Inhalte und die werden aber nicht auf Papier gedruckt und auf Zeitungspapier verteilt, sondern halt nur online zur Verfügung gestellt in sogenannten Blogs. Das ist ein Format, welches ermöglicht, relativ einfach Informationen in regelmäßigen Abständen im Internet zu publizieren und zu verteilen.
Das heißt, Sie haben einen Stamm von bezahlten Autoren, von festangestellten Redaktorinnen und Redaktoren und arbeiten im Prinzip ganz traditionell. Das würde auch bedeuten, dass die Finanzierung des Verlags über die Werbung funktioniert, so wie bei traditionellen Zeitungen.
Das ist richtig. Allerdings ist es so, dass die Werbeformate, die man online nutzen kann und die dazu helfen, diese publizistische Leistung zu finanzieren, überhaupt noch nicht überall gefunden worden sind oder definiert sind. Das heißt, wir sind auch noch am Ausprobieren. Es gibt immer noch viele Fragen. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir für die öffentlichen Blogs, wie wir die nennen, also diejenigen, die tatsächlich vergleichbar sind mit Zeitungen und über Werbung finanziert werden müssen, dass wir da eine schwarze Null schreiben. Aber das Businessmodell in dem Sinne, wo man sagen kann, das funktioniert wirklich für alle diese Formate, das ist noch nirgends gefunden, auch bei uns nicht.
Kommen wir mal schnell zu den Inhalten. Einer der Blogs, wahrscheinlich der populärste aus der Serie der Blogwerk-Blogs, ist neuerdings.com, also .com. Das ist ein sogenannter Gadget-Blog, das heißt, da werden elektronische Spielsachen vorgestellt, salopp gesagt, Spielzeug für sogenannte Freaks und Geeks. Und das ist so eine Art Katalog von Neuerscheinungen, die werden vorgestellt von den Redaktoren. Und man ist sich nie ganz sicher, sind das nun Produktvorstellungen direkt aus dem Hause der Produzenten oder steckt eine Redaktion dahinter, die das kritisch unter die Lupe nimmt? Wie gehen Sie das an von der Redaktionsseite her? Wie definieren Sie die Arbeit da?
Also grundsätzlich sind die Redaktoren frei, die Autoren frei, auszuwählen, über was sie schreiben wollen bei diesen Themen. Es ist überhaupt nicht so, dass da die Hersteller dieser Gadgets einen besonderen Einfluss hätten. Natürlich versuchen die das auch, natürlich schicken die uns hin und wieder mal Testgeräte, die sie uns bitten, darüber zu schreiben, ja. Das geschieht dann auch hin und wieder, aber auch da, das ist wie bei klassischen Medien, letztendlich haben wir hier eine saubere Trennung zwischen geschäftlichen Ansprüchen und Vorstellungen und der Redaktion. Und es gibt hier keinerlei Druckversuche, auch jetzt zu sagen, wir haben hier, ich sage jetzt mal, ein Sponsoring-Paket und der will jetzt, dass wir was schreiben. Wenn wir das tun, das gibt es manchmal auch, dass wir zum Beispiel ein Sponsoring-Paket verkaufen, wo dann auch noch redaktionelle Leistungen mit dabei sind, dann wird das aber ganz klar als solches deklariert. Das ist immer ersichtlich für die Leser und klar getrennt von klassischem redaktionellem Inhalt.
Wenn wir das nun direkt vergleichen mit einer Zeitung, wenn in einer Zeitung ein technisches Gerät vorgestellt wird, dann kann es sein, dass auf der gleichen Seite ein Inserat des Verkäufers oder des Herstellers platziert wird, ein bezahltes Inserat, und damit hat sich's. Bei Ihnen auf den Blogwerk-Blogs gibt es eine Möglichkeit, die die Zeitung so nicht hat. Es gibt die sogenannten Affiliate-Links, das heißt, man kann die Gadgets, die vorgestellt werden, zum Teil direkt über einen Link bestellen. Man wird weitergeleitet zu einer Bestellseite von einem Verkäufer. Damit ist die Verschränkung von kommerzieller Information und Verkauf natürlich deutlich enger als bei traditionellen Medien.
Das ist richtig. Also die Online-Medien bieten hier tatsächlich andere Möglichkeiten, als wir das früher im Printbereich hatten. Auch da ist es uns einfach wichtig, dass wir das klar deklarieren. Ja? Wir machen keine Links mit Affiliate-Codes, die nicht als solche deklariert sind. Also man sieht immer, wenn wir einen Link setzen, bei welchem wir mit dem Affiliating mitverdienen, wenn das gekauft wird, dann wird das klar deklariert. In Klammer steht dann Affiliate-Link oder Amazon-Link oder wie auch immer, so dass das der Leser oder die Leserin einfach sieht. Wenn sie diesen Link klickt, bedeutet das, dass sie uns damit unterstützen. Und da kommt ein wichtiger Aspekt dazu. Es gibt sehr viele Leser und Leserinnen bei den Blogs, nicht nur bei unseren, die finden das gut, was wir machen. Und die wollen eigentlich gerne uns unterstützen. Es hat bis jetzt einfach sehr, sehr wenig Möglichkeiten gegeben, das möglichst einfach zu lösen. Ja, man kann nicht einfach wie einem Kiosk eine Ausgabe kaufen und 2 Franken geben. Das geht halt im Internet nicht so einfach. Und da ist wirklich schon lange eigentlich, ist man auf der Suche, welche Möglichkeiten gibt es für den Internetnutzer und die Nutzerin möglichst einfach dem Content-Anbieter zu sagen, hey, das gefällt mir, das finde ich gut, was ihr da macht, ich bin bereit, euch was zurückzugeben. Und eine dieser Möglichkeiten besteht natürlich darin, bei uns dann den Link zu klicken, wenn wir ein Produkt vorstellen, dass ein Leser oder eine Leserin sich dafür entscheidet zu kaufen, wegen unserem Testbericht zum Beispiel, und dann bei uns diesen Affiliate-Link klickt, dann hat sie damit auch gezeigt, dass sie oder er diesen Text gut findet.
Wenn man das also vergleicht mit den traditionellen Medien, wo ein Abonnent der Zeitung sagt, ich mag dieses Produkt, ich mag diese Zeitung, deswegen abonniere ich sie und leiste etwas, ich bezahle etwas. Abonnieren kann und muss man die Blogs ja nicht. Also man kann sie technisch abonnieren, so dass sie automatisch kommen, über sogenannte RSS-Feeds. Also man muss nicht immer auf diese Seite gehen, man kann sich das direkt auf den Computer liefern lassen. Aber eigentlich sind sie eher vergleichbar mit den neueren Zeitungen, mit den Gratiszeitungen, die sich auch ausschließlich über Werbung finanzieren. Nun gibt es einen massiven Unterschied zwischen einer gedruckten Zeitung und einem Online-Blog. Das ist der, dass die Leserinnen und Leser direkt reagieren können. Es gibt eine Kommentarspalte, unter den einzelnen Artikeln kann man kommentieren. Bei Ihnen ist das offen, das heißt, jedermann kann jederzeit kommentieren, man kann Kommentare kommentieren und man kann das anonym, wenn man das wünscht. Warum lassen Sie diesen Kanal komplett offen?
Wir sind mal grundsätzlich davon überzeugt, dass wir möglichst tiefe Hemmschwellen setzen sollten, damit die Menschen, die unsere Inhalte lesen, mit uns auch kommunizieren können. Also wir suchen eigentlich den Dialog. Das ist ja, glaube ich, auch ein großer Unterschied von den Online-Medien zu den klassischen gedruckten Medien. Es geht hier nicht alleine darum, etwas zu kommunizieren, zu broadcasten in dem Sinne, sondern es geht eben wirklich darum, einen Dialog zu führen mit der Leserschaft. Es geht darum, auch einen Artikel durchaus der Kritik auszusetzen und gegebenenfalls sogar Korrekturen anbringen zu lassen von denen, die eventuell sogar etwas mehr wissen als der Journalist, der gerade darüber geschrieben hat.
Nun war das Argument in den traditionellen Medien und der traditionellen Journalisten immer, das, was wir machen, das können nur Profis und wenn jedermann das Gleiche macht, dann funktioniert das eigentlich nicht mehr, dann sinkt das Niveau. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit den Kommentaren zu den einzelnen Artikeln? Sinkt das Niveau tatsächlich?
Fragt sich jetzt, welches Niveau das Sie denken. Ich meine, wir sehen ja viele Leserbriefe, die dann nicht abgedruckt werden, nicht. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass diese Verteilung der Menschen, die halt vielleicht sich nicht so gewählt ausdrücken, wenn sie mit irgendetwas nicht zufrieden sind, wie wir uns das wünschen würden, dass das eigentlich nicht groß ändert. Das war wahrscheinlich immer schon so. Natürlich ist es so, dass dadurch, dass es sehr einfach ist, jetzt sich seinen Frust loszulassen oder sowas, über eine solche Kommentarspalte, dass das vielleicht etwas häufiger geschieht, als das früher bei den Zeitungen war, wo man tatsächlich sich hinsetzen musste, Feder in die Hand nehmen und Brief schreiben. Ich bin aber überzeugt, dass wir eben dort sehr, sehr viele Briefe nie zu sehen bekommen haben, die eben auch in ähnlicher Weise stattgefunden haben. Ich bin der Meinung, diese Qualitätsfrage wird ein bisschen übertrieben. Es gibt diese, wir nennen sie Trolls, ja, die uns Ärger bereiten mit ihren Kommentaren und immer wieder kommen und kommen und so. Aber auf der anderen Seite hat es auch Platz für die. Auf dieser Welt soll es auch Platz haben für alle anderen und man muss auch sehen, wie wollen Menschen lernen, wie sie sich anders verhalten sollen könnten, wenn man ihnen nicht die Möglichkeit gibt, da ins Fettnäpfchen zu treten. Es ist auch so, dass innerhalb der Community dann die anderen sich schon auch äußern dazu. Und wenn es ganz zu arg wird, dann greifen auch wir ein. Dieses Recht haben wir und müssen wir auch wahrnehmen, wenn wir finden, hier ist das jetzt völlig neben dem Inhalt oder die Diskussionsart ist jetzt zu arg, dann greifen wir ein und kommentieren diesen Kommentar oder bis hin, dass wir ihn auch löschen. Das kann es auch mal geben.
Sie haben das Stichwort erwähnt, Leserbriefschreiberinnen und Leserbriefschreiber und die Leserbriefredaktion der traditionellen Zeitungen. Das war ja mal so, dass tatsächlich eine Redaktion vorhanden war, die Leserbriefe entgegennahm, redigierte, auswählte und ausgewählte Leserbriefe dann auch publizierte. Das war eine Leistung in den alten traditionellen Qualitätsmedien, die heute bei vielen Medien nicht mehr geleistet werden kann im Online-Bereich. Wenn man auf die Online-Seiten der zwei großen Traditionsverlage in Zürich geht, beim Tagesanzeiger heißt das Newsnetz, bei der NZZ ist es die NZZ Online, dann gibt es unterschiedliche Verfahren, mit diesen Kommentaren umzugehen, also mit den digitalen Leserbriefen. Bei der NZZ muss man sich zuerst anmelden, das heißt, man kann nur, wenn man registriert ist, auch Kommentare abgeben zu einzelnen Artikeln. Bei Newsnetz und übrigens auch beim Schweizer Fernsehen in den Kommentarspalten gibt es manchmal lange Threads, also Fäden von Hunderten von Kommentaren, die sich gegenseitig aufpeitschen. Dort kann eigentlich jeder Mann und jede Frau seinen Frust loswerden und die Redaktion sagt, wir lassen das einfach laufen, wir können das gar nicht alles redaktionell bearbeiten. Wir haben dazu schlicht und einfach das Personal nicht.
Vielleicht beginnen wir mal zuerst mit dem NZZ-Fall. Da bin ich natürlich klar der Meinung, dass das nicht eine gute Strategie ist. Hier diese Restriktion, es geht ja noch weiter. Man kann zum Beispiel am Abend keine Kommentare, ist nicht nur bei der NZZ, ich glaube bei der Süddeutschen oder bei der FAZ ist das auch so. Man kann am Abend keine Kommentare eingeben, man kann am Wochenende keine Kommentare eingeben. Also sprich, wenn niemand da ist, der sich das schnell anschaut, dann werden diese Kommentare gar nicht erst ermöglicht. Ich bin da ganz klar der Meinung, dass das falsch ist. Beim Tagesanzeiger ist es tatsächlich so, dass dann sehr viele Kommentare kommen. Und dieses Argument, wir haben das Personal nicht, das lasse ich in keiner Art und Weise gelten. Ich sehe im Gegenteil hier ein verschwendetes Potenzial. Allerdings muss ich korrigierend sagen, der Tagesanzeiger begreift es langsam. Ich mache gerade ein Beispiel. Kürzlich war diese wunderbare Geschichte von Matt zum Thema Dialekt und Hochdeutsch sprechen in der Schweiz auf dem Tagesanzeiger, zuerst in der gedruckten Ausgabe und dann in der Online-Ausgabe, was ich übrigens auch falsch finde, sollte umgekehrt sein, aber egal. Auf jeden Fall, in dieser gedruckten Ausgabe hat es dann natürlich logischerweise auch schon Leserbriefe gegeben und dann online hat es dann Kommentare geragelt, ja. Und ich nehme an, Sie haben das vorher schon gemacht, mir ist es das erste Mal aufgefallen, dass Sie jetzt eben begriffen haben beim Newsnetz, wie man damit auch was machen kann, nämlich diese Kommentare wieder aufnehmen. Also ein Redaktor und Autor kann natürlich in diesen Kommentarspalten sich die Truweiler aussuchen, die besten Kontrahenten suchen und daraus wieder einen neuen Beitrag machen und so eigentlich die Diskussion über mehrere Beiträge weiterhin am Laufen halten und findet in den Kommentarspalten, und das ist eigentlich die Idee dieses Kommentierens, findet in den Kommentarspalten weiter Inspiration, um ein Thema weiter zu bearbeiten, weil wir eben überzeugt sind, kein Journalist weiß in einem Thema alles. Gerade heute, wo wir so wenig Zeit haben, um wirklich sauber zu recherchieren, ja, da ist eben das Wissen der Leute, die dann wieder neue Themen, neue Aspekte aufbringen, eigentlich sehr willkommene Inspiration, um weiterzuarbeiten. Das ist die Idee dahinter und das sollte man eigentlich auch nutzen. Ja. Es ist halt eine Frage des Menschenbildes, das man da auch ein bisschen hat.
Das Menschenbild kann natürlich darunter leiden, wenn man die Kommentarspalten bei einzelnen Medien anschaut, zum Beispiel auf YouTube, der wohl populärsten Plattform im Internet überhaupt. Zu vielen dieser Videoclips auf YouTube gibt es unsägliche Kommentare in allen möglichen Sprachen und häufig sind das Kommentare von Teenagern, dann sind es wieder Kommentare von irgendwelchen frustrierten Menschen, die sich manchmal nicht einmal aufeinander beziehen und manchmal gar nichts mit dem Inhalt zu tun haben. Das führt dann dazu, dass ich als Benutzer die Kommentarspalte schlicht und einfach ausblende, weil ich keine Lust habe, mich durch diesen Wust durchzuarbeiten. Die Gefahr besteht natürlich für alle Online-Medien.
Absolut richtig. Und das geht mir natürlich genauso. Also selbst wenn ich auf Newsnetz oder bei NZZ manchmal bei politischen, mir wichtigen Themen die Kommentare lese, dann habe ich natürlich manchmal auch einfach nur Kopfschütteln übrig oder ein kaltes Schaudern über den Rücken. Das ist klar. Nur, das ist nur ein Teilaspekt des Ganzen. Wenn ich mir alles anschaue, wenn ich mir vor Augen führe, was letztendlich plötzlich möglich geworden ist, was für eine unglaubliche Vielfalt an Meinungen und Ideen ich jetzt auch nehmen kann, um mich weiterzuentwickeln, um weiter inspiriert zu werden, dann ist diese Kommentare, die eben mir nicht so passen, dann ist das nicht so ein Problem, finde ich. Ja. Ich kann damit umgehen und manchmal, wenn ich sehe bei einem Thema jetzt bei den großen Medienhäusern, wenn ich da ein Thema sehe, das stark diskutiert wird, dann gehe ich auch nicht mehr diese Kommentare durch, dann sehe ich das. Dann erwarte ich aber eben von der Redaktion, wenn auf ein Thema 50, 60 Kommentare kommen, dass sie das aufnimmt und weiter bearbeitet. Ja.
Es gibt ja noch einen zweiten Rückkanal, wenn ich mich bei einem normal geführten Blog als Kommentator betätige, gebe ich meine E-Mail-Adresse an oder irgendeine E-Mail-Adresse, die wird nicht kontrolliert, die wird auch nicht publiziert, aber die wird im System gespeichert. Und dann kann ich bei den meisten Blogs, auch bei denen von Blogwerk, anklicken und sagen, wenn weitere Kommentare kommen, möchte ich darüber via E-Mail informiert werden. Das heißt, wenn ich mich an so einer Diskussion beteilige, habe ich die sozusagen abonniert und bekomme dann so lange diese einzelnen Kommentare via E-Mail zugeschickt, bis ich sage, jetzt ist zu viel, ich steige wieder aus. Nun ist aber gerade die Menge bei diesen Kommentaren manchmal dermaßen ermüdend, dass man aussteigt und dann gewisse Dinge verpasst. Hier entsteht etwas, das in den traditionellen Medien gar nie entstehen konnte, weil dort immer schon von Anfang an ausgewählt wurde. Und das ist ja auch das, was der sogenannte Traditionsjournalismus macht, nämlich auswählen, reduzieren und nur noch eine Art Reader's Digest, also das ausgewählte Beste, dem Publikum vorsetzen. Nun wieder die Gefahr des Jekami, also wenn die Kommentarspalten überquellen, liest das niemand mehr. Wie sind denn Ihre Erfahrungen bei Blogwerk? Es gibt Kommentarspalten, die hören nicht mehr auf, die laufen seit 2 Jahren. Immer wieder taucht ein neuer Kommentar auf. Dabei verirrt sich ja kaum jemand in einen Artikel, der 2 Jahre alt ist.
Und das ist richtig. Und dort würde ich auch sagen, wer dort noch kommentiert, der muss nicht unbedingt damit rechnen, dass da dieser Kommentar auch noch gelesen wird und sich jemand dann dazu äußert. Sie haben etwas ganz Wichtiges angesprochen, dieses Auswählen und Komprimieren, ja, das die klassischen Medien bis jetzt geleistet haben und weiterhin leisten. Das Wort hierfür in unserer neuen Medienwelt heißt Curation, ja. Das heißt, auswählen, zusammenfügen, neue Aspekte hinzufügen und verteilen.
Also wie ein Kurator, der eine Ausstellung macht.
Genau, ja. Dieses Kuratieren, ja. Das ist eigentlich ein Aspekt. Und wenn man mal analysiert, was macht eigentlich ein Journalist, welche 3 Rollen kann er einnehmen, dann ist er entweder ein Reporter, der irgendüber was berichtet, was tatsächlich im Moment stattfindet oder kürzlich stattgefunden hat. Also das klassische News Reporten. Er kann kommentieren, seine Meinung zu einem bestimmten Sachverhalt äußern, die klassische Kommentarspalte in den Zeitungen und so weiter, publizistische Tätigkeiten in jeder Hinsicht. Dazu gehören sehr viele Blogs auch, die vor allem kommentieren. Und eines der wesentlichen Merkmale oder Arbeiten, die die klassischen Medien bis jetzt wahrgenommen haben, ist eben das Kuratieren, sprich aus der Fülle der Informationen, die auf uns niederprasseln, aus der Sicht des Redaktors und des Verlages relevante Informationen auszuwählen und den Lesern vorzulegen. Diese Kuratierungsaufgabe, die bleibt weiterhin bestehen, die wird sogar immer wichtiger, weil wir heute ja natürlich diesen Informationsfluss noch massiv verbreitert und auch verschnellert haben. Nur ist das eben jetzt nicht mehr nur diesen Journalisten und den Medienhäusern vorenthalten, das zu tun. Es können alle Kuratoren werden. Und es gibt auch neue Kanäle, um das zu tun, zum Beispiel Twitter, zum Beispiel eben die Blogs. Und Facebook gehört genauso dazu, ist ein wichtiges Curation-Medium. Ja?
Nehmen wir doch Facebook gerne als Beispiel. Ja. Auf Facebook, das wahrscheinlich die am schnellsten wachsende Plattform weltweit ist, können Leute gegenseitig ihre Einträge kommentieren, ihre Fotos, ihre Kommentare kommentieren und dann gibt es diesen berühmten Like-Button, also ich mag das, das gefällt mir. Und das ist natürlich, wie Sie sagen, eine Art Volkskuratorium, wenn ich einen einzelnen Kommentar mit dem Like-Button adle sozusagen und das viele andere auch tun, dann gibt es so eine Art von Best-of von Kommentaren. Und wenn ich später zu einer solchen Seite komme, dann kann ich mir natürlich die Kommentare herauspicken, die am meisten Leute gemocht haben. Also es ist eine Hitparade des Kommentars. Nun ist das auch wieder sogenannter User-Generated Content. Und das ist ein anderes Stichwort. Das heißt, das sind Inhalte, die eigentlich von den Leserinnen und Lesern geschaffen werden. Das ist ein Mehrwert, der von den Leserinnen und Lesern geschaffen wird. Und da stellt sich dann die ethische Frage auch, wenn ein Verlag wie Blogwerk oder ein Betreiber wie die Betreiber von Facebook sozusagen Geld macht mit diesem User-Generated Content, also mit den Inhalten, mit dem Mehrwert, den eigentlich die Leserinnen und Leser kreieren. Ist das moralisch vertretbar, wenn man die Arbeit der anderen verkauft, die freiwillig geleistete Arbeit der anderen?
Das ist ein großer Graben, den Sie hier jetzt aufmachen, wo wir bestimmt noch 3 Sendungen machen könnten miteinander. Aber ich versuche mich kurz zu fassen. Mal grundsätzlich die Antwort ganz ketzerisch ja, natürlich aus meiner Sicht klar moralisch vertretbar. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, es ist ja nicht nur der User, der was macht, sondern auch der Plattformbetreiber, der es dem User ermöglicht, das zu tun und allen anderen. Also ich habe da eigentlich überhaupt keine Probleme damit, dass dass der Plattformbetreiber die Möglichkeit hat, das zu monetarisieren, weil ich nehme, der Plattformbetreiber nimmt mir als User nichts weg. Er bietet mir zum Beispiel jetzt als Blogger eine ungeheure Möglichkeit, meine Reichweite massiv zu erweitern. Ja, und ob der dann damit noch Geld verdient oder nicht, ist mir sogar recht, wenn er verdient, dann lässt er nämlich die Plattform auch stehen. Sonst wird sie ja nicht da sein, irgendjemand muss ja dafür bezahlen. Also damit habe ich mal grundsätzlich kein Problem. Ich finde wichtig zu sehen, dass diese Best-of, das wird auch oft falsch verstanden, oder? Man kommt dann schnell zum Schluss, ja, das Problem ist dann aber, dann wird alles so durchschnittlich. Ja? Dann haben wir nur noch das, was die Mehrheit, und wir wissen ja, die Mehrheit ist eher langweilig, ja? Das, was die Mehrheit gut findet, das wird dann nur noch gesehen. Und da ist natürlich Curation oder dieser Mechanismus falsch verstanden. Das stimmt natürlich bei den Likes, aber es ist natürlich so, dass das ist viel komplexer, wie das heute läuft. Wenn Sie schauen, wo ich meine Informationen herbeziehe, dann ist die Zeitung, so leid es mir tut, einfach nicht mehr so wichtig. Ich folge Menschen. Ich habe auf Twitter Menschen, denen ich vertraue.
Twitter müssen wir kurz erklären. Ja, das ist eine Art Kurznachrichtendienst. Also ähnlich wie man SMS mit dem Mobiltelefon schickt, kann man via Twitter Kurznachrichten, 140 Zeichen verschicken, die dann alle, die das abonniert haben, auch mitlesen. Das heißt, es sind so eine Art halbgeschlossene Benutzergruppen, die sich gegenseitig lesen.
Kann man so sagen, man kann es auch vergleichen mit Blogs durchaus, einfach mit ganz kurzen Nachrichten und nicht langen Texten. Da geht es vor allem darum, Links zu größeren Texten zu verbreiten. Und es ist im Prinzip auch wieder ähnlich wie Facebook, weil man hat Leute, denen man folgt. Bei Facebook heißt es Friends. Der wesentliche Unterschied zu Facebook ist, dass wir in Facebook haben wir eine reziproke Verbindung. Das heißt, wenn ich Ihnen die Freundschaft auf Facebook anbiete, dann kann ich Ihre Inhalte nur dann lesen, wenn Sie das akzeptieren, und dann sind wir gemeinsam Freunde, dann sehen Sie auch meine Inhalte. Bei Twitter kann ich Ihnen folgen, ohne dass Sie mir zurückfolgen. Das heißt, ich wähle mir aus, wen finde ich interessant, wessen Inhalte finde ich interessant, wie bei den Blogs. Und ich denke, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht nur darum, dass das wird nicht durchschnittlicher dadurch, dass man diesen Likes folgt, sondern man folgt eben auch den Dingen, die einem interessieren. Und dann kommt dann ein weiterer Punkt, dass man dann oft auch sagt, ja, dann wird es auch, dann geht die politische Diskussionskultur zu Ende. In der Zeitung sei es so, da blättere ich um und dann treffe ich auch mal auf einen Artikel, den ich vielleicht eigentlich gar nicht hätte lesen wollen, aber weil er da ist, lese ich ihn. Und das ist dann im Internet nicht mehr so, weil ich ja nur noch dem folge, was mich interessiert, quasi mir dann meine Bestätigung von meiner Meinung hole und mich nicht mehr auseinandersetze mit der anderen Meinung. Und das ist natürlich falsch. Im Gegenteil, es gibt viel mehr Möglichkeiten heute und wird auch gemacht, eben anderen Meinungen auch zu folgen. Es ist heute viel einfacher, die WOZ und die Weltwoche zu lesen, als das nur im Print war, eben gerade weil es im Online so gut verfügbar ist oder mindestens diese Meinungen dieser beiden. Ja. Und das wird auch entsprechend so wieder verteilt. Darum dieses Kuratieren der Zeitung oder klassischen Medien ist nicht mehr denen vorbehalten. Das ist einfach ein Fakt. Und damit müssen sich diese Verlage auch auseinandersetzen und damit leben, sondern das wird heute gemacht über die Beziehungen, die man pflegt online.
Da taucht ja auch eine der großen Ängste der traditionellen Journalistinnen und Journalisten auf. Wenn jetzt jedermann Inhalte liefern kann, wo bleibe ich mit meiner Arbeit? Wenn irgendjemand einen Unfall mit dem Mobiltelefon fotografiert und dieses Bild dann publiziert, was mache ich als Fotograf? Ich bleibe auf der Strecke. Meine Bilder sind zwar besser, aber die anderen Bilder sind schneller.
Ja und nein. Also ich würde mal so sagen, es gibt Inhalte, da geht es tatsächlich nicht um die Qualität, sondern es geht um die Schnelligkeit. Und das ist natürlich einfach ein Los, das ist klar, das ist so, das kann man nicht ändern. Aber das hat nichts nur mit den Medien zu tun, das gibt es immer mal wieder. Ja, dass sich das, was man als Qualität bezeichnet oder anschaut als Produzent, sich auf der Konsumentenseite überhaupt nicht als relevant erweist. Damit muss man leben. Das heißt, ein guter Fotograf, der einen Unfall fotografiert, wird wirklich damit leben müssen, dass er wahrscheinlich diesen Unfall nicht mehr fotografieren sollte, sondern sich auf was anderes konzentrieren. Grundsätzlich aber bin ich überzeugt davon, dass gerade für Content-Ersteller, also für Inhalte-Ersteller, kreative Menschen, sei das Text, Fotograf, Videos, egal was, Musiker, alle diese kreativen Menschen haben heute ein Vielfaches mehr an Möglichkeiten, eben ihre Inhalte zu verbreiten und auch einen Lebensunterhalt damit zu bestreiten, als das früher war. Natürlich, wir haben die Frage noch nicht gelöst, wie es genau gehen soll, aber die Möglichkeiten, die Chancen sind definitiv viel grösser als die Risiken, die wir vor uns haben. Ja? Und ich behaupte jetzt mal, es ist so. Und damit müssen wir leben. Es ist nicht mehr nötig, dass an einer Pressekonferenz von der Bundespräsidentin Leuthard 40 Journalisten sitzen und dann einer, nämlich der von der STA, einen Artikel schreibt, der dann in der ganzen Schweiz publiziert wird und alles andere eh nirgends mehr erscheint, ja. Das ist nicht mehr nötig. Da reicht es, wenn sowieso nur die STA-Artikel überall kommen, dann kann auch nur die STA, muss auch nur die dahin gehen. Vielleicht noch ein zweiter oder dritter. Das hat halt damit zu tun, dass heute die Distribution anders ist. Eigentlich braucht diese Pressekonferenz sowieso nicht mehr. Im Prinzip könnte Frau Leuthard einfach einen Pressetext publizieren und sich vor die Videokamera setzen und das sagen und dann könnten alle direkt hören, was da direkt gesagt wurde. Und dann kann auch jeder, der will, diese Rolle übernehmen, das zu kommentieren, das zu kuratieren, das in Zusammenhang zu setzen. Und dann wird die Masse der Leser und Leserinnen wird dann entscheiden, welcher Text der beste war, indem der eben verteilt wird. Ja. Und dann behaupte ich eben, wenn wir eine solche Welt uns vorstellen, dann können diejenigen, die wirklich gut zusammenfassen und kuratieren und kommentieren können, die werden erfolgreich sein und die anderen, die nicht so gut sind, die halten dann nicht. Ja. Und darum müssen wir auch keine Angst haben, wer gute Inhalte macht, der wird auch seine Leserschaft finden, immer, weil die Leute wollen das, die brauchen die Unterstützung, niemand hat Zeit, alles, was im Netz steht, zu lesen. Ja.
Es gibt ja das Phänomen bereits, zum Beispiel auf Twitter und auf ähnlichen Kanälen. Es gibt Leute, die haben ein Flair dafür, immer die interessantesten Artikel im Internet zu finden und über die dann auch kurz zu berichten. Und die haben natürlich dann auch am meisten Abonnenten oder Follower oder Freunde. Das heißt, die Spürnasen, die Trüffelschweine, die werden wahrscheinlich weiterhin ihr Auskommen finden, wenn sie das richtig monetarisieren. Aber ich glaube, das ist ja auch das große Problem. Also wie verwerte ich meine Trüffelschweinarbeit im Internet?
Das ist richtig. Das ist die große ungelöste Frage und ich werde sicher die nächsten paar Jahre dieser Frage widmen, weil bei mir ist ja genau dieselbe Situation. Ich würde am liebsten lesen, denken, schreiben. Ja? Aber die Frage ist, wie kann man das zu Geld machen? Und bis jetzt war das natürlich so, dass man eben den klassischen Journalistenweg gehen konnte und der ist jetzt weg. Aber da gibt es auch ganz viele Ansätze. Schauen Sie, ich mache ein Beispiel, es gibt ein Produkt, also eine Idee, die vor kurzem gestartet, die nennt sich Flatter. Und da geht es darum, dass man auf einer Website kann man einen Abonnent lösen. Also ich bin ein Leser, der regelmäßig Inhalte im Internet liest. Und kann ich mir sagen, gut, ich möchte eigentlich gerne was bezahlen dafür. Das war bis jetzt mühsam, wie gesagt. Ja, jetzt gehe ich zu dieser Flatter-Seite, mache mir dort einen Account und dann entscheide ich mich, welchen Betrag pro Monat ich bereit bin, diesen Inhalten im Netz zur Verfügung zu stellen. Dann kann ich sagen, ich möchte 10 Euro zum Beispiel oder 20 Franken nehmen, die ich da jeden Monat gebe. Und dann, wenn ich jetzt durch das Web surfe und Blogartikel lese, auch bei unseren von Blogwerk, dann sehen Sie bei den Artikeln jeweils einen kleinen Knopf, der heißt Flatter und eine Zahl dahinter. Und wenn ich jetzt diesen Artikel gelesen habe, dann kann ich den Knopf drücken und quasi diesen Artikel sogenannt flattern. Das heißt, ich sage dem, hey, ich finde das gut, was du da gemacht hast. Und mit diesem Klick wird dem Flatter-System gesagt, dass ich einen Teil von meinen 20 Franken jetzt diesem Artikel geben will. Und jeden Klick, den ich mache, wird da gezählt. Wenn ich also in einem Monat 10 Mal auf einen Flatter-Button geklickt habe, dann werden in diesem Monat meine 20 Franken durch 10 geteilt, sprich 2 Franken, und an diese Leute verteilt. Wenn ich 100 Mal klicke, sind es dann nur 20 Cent, Rappen, die dann verteilt werden über diesen einen Monat. Und das hat sich sehr schnell recht verbreitet in der Szene. Natürlich reicht das noch lange nicht, um sich einen Lebensunterhalt zu bestreiten, aber die Beträge, die da zusammenkommen bei größeren deutschen Online-Produkten, sind doch schon beträchtlich. Und auch bei uns gehören die mit dazu in diesen Kleinvieh-Sammel-Mechanismus, den wir da machen, mit den Affiliate-Links und Flatter und so weiter, kommt da was zusammen, das uns hilft, wieder mindestens eine Stelle am Schluss zu finanzieren.
Das ist, wenn man es negativ betrachten möchte, aber eigentlich ein pekuniäres Einschaltquotensystem.
Natürlich auch, ich meine, klar, es ist so, Inhalte müssen irgendwo von jemandem gelesen werden, damit sie Sinn machen. Ja, also wenn ich kann natürlich irgendwo ein wahnsinnig verrücktes Gedicht schreiben und das in ein Buch drucken lassen, selbst bezahlen, das dann nirgends gekauft wird. Das war die alte Welt, ja. Und dieses Buch auch noch urheberrechtlich schützen, ja, dass es ja niemand irgendwo verbreiten kann. Das ist eine gute Möglichkeit, da kann ich tun, dann habe ich mein Gedicht zwar geschrieben, aber es hat niemand gelesen, ja. Und Geld habe ich auch nicht bekommen dafür, sondern ich habe nur viel ausgegeben. Die andere Variante ist halt zu sagen, ich schreibe das Gedicht und ich mache es eben so, dass möglichst viele das sehen können. Und wenn es dann immer noch kein Geld bringt, also erstens kostet das mal schon viel weniger als das Buch zu drucken, wenn ich das online tue, das muss man nichts ausgeben. Und das Zweite ist, wenn es dann immer noch niemand liest, dann ist das ja dieselbe Situation wie vorher. Aber die Chance, dass es jemand liest und ich dafür sogar noch einen Flatter bekomme, ist ungemein viel höher, als wenn ich das einfach in ein Buch drucke, das ich selber bezahle und niemand kauft.
Herzlichen Dank, Andreas von Gunten. Wir haben eigentlich schon die nächste Stufe gezündet, aber das wird Stoff für eine weitere Sendung sein müssen. Ich danke Ihnen.
Besten Dank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.